Wir haben ja im Vorfeld der Sendung gefragt in der Redaktion, mit wem wollen wir heute Nacht diese All-American All-Night verbringen? Und ja, eine Kollegin aus Berlin, Katja Weber, sagte, ich habe mal vor einiger Zeit mit Harald Leder gesprochen und das solltet ihr auch tun. Und so habe ich eine Mail geschrieben an Sie, Herr Leder, und Sie haben gesagt, ich bin dabei. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja. Herr Leder, Sie leben in Baton Rouge und haben heute auch gewählt.
Ja, und das war meine erste Präsidentschaftswahl als amerikanischer Staatsbürger.
Seit wann sind Sie amerikanischer Staatsbürger?
Ja, ich bin seit 2 Jahren amerikanischer Staatsbürger, bin also hier eingebürgert worden, wohne aber schon seit 1990 hier in Baton Rouge.
Seit 2 Jahren, genauso wie Ihr Sohn, denn mit dem Alex haben wir vor gut 1,5 Stunden schon gesprochen. Sie hatten uns eigentlich versprochen, haben gesagt, ich mache Ihnen Fotos, wenn ich da in der Wahlkabine stehe. Jetzt haben Sie uns Fotos geschickt, da sehen wir den Parkplatz. Was ist denn da passiert?
Ja. Also was da passiert war, ich bin hingekommen und habe gefragt, ob ich denn drin auch fotografieren dürfte. Und da wurde mir gesagt, nein, das geht leider nicht. Habe ich gefragt, ja, warum ist denn das so? Und der Grund dahinter ist der, dass man also vermeiden möchte, dass Leute das Gefühl haben, dass sie beobachtet werden oder auf irgendeine Art sie einzuschüchtern. Und das ist natürlich gerade hier im tiefen Süden ein ganz, ganz sensibles Thema.
Warum?
Früher waren ja farbige Leute, war es denen nicht gestattet zu wählen und man hatte alle möglichen Machenschaften entwickelt, um das zu verhindern. Und eine davon war natürlich, dass man also versucht hat, dann auch von den Wahllokalen auf alle möglichen Art und Weisen fernzuhalten. Und das lief manchmal dann sehr, sehr subtil. Ne? Also ich kann mir dann schon vorstellen, wenn jemand mit der Kamera dann da irgendwo gestanden war, dass das für solche Leute ein Zeichen war, dass man sehr aufpassen musste.
Das heißt, man versucht jetzt da wirklich alles zu tun, dass so eine Wahl für jeden mit einem guten Gefühl läuft und dass jeder frei entscheiden kann. Sie haben eben gesagt, Sie sind seit 1990 in den USA, seit 2010 sind Sie eingebürgert. Hat es so lange gedauert, bis Sie US-Amerikaner werden durften?
Ja, das war eine sehr, sehr lange Reise. Eigentlich war es nicht geplant, ich wollte wieder zurück nach Deutschland kommen, aber wie das dann manchmal so geht, ein Ding führt zum anderen. Und schließlich und endlich haben wir dann beschlossen, ja, wir würden eigentlich gerne hier bleiben. Das war aber gar nicht so einfach und wir sind dann durch alle möglichen Visumskategorien gewandert, bis wir dann also schließlich bei der berühmten Green Card ankamen. Und von der Green Card zur Einbürgerung waren es dann nochmal 5 Jahre und dann hatten wir es schließlich und endlich geschafft.
Fühlen Sie sich denn jetzt auch wirklich als Amerikaner? Können Sie uns jetzt vermitteln, was die Amerikaner bewegt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Natürlich kann man das Deutschsein nicht einfach so ablegen. Und kulturell gesehen, von der Sprache her, bin ich natürlich immer noch Deutscher. Aber auf der anderen Seite sagt mir mein Bruder schon seit Jahren, dass ich schon so lange nicht mehr in Deutschland bin und dass ich schon sehr wie ein Amerikaner rede und handle in manchen Beziehungen. Also ich glaube, ich stehe da ein bisschen zwischen den Kulturen, aber ich denke, ich kann auch ganz gut vermitteln, wie das denn hier in den USA und speziell hier unten im Süden und in Louisiana abläuft.
Und was bewegt die Menschen in Louisiana?
Ja, die Menschen in Louisiana sind natürlich nach wie vor sehr dabei, hier auch noch, wir hatten ja einen Hurricane hier vor ein paar Wochen, aufzuräumen, weiterzumachen. Politisch gesehen ist Louisiana eigentlich weniger interessant, denn wir gehören zum tiefen Süden und der ist traditionell mehrheitlich sehr stark an die Republikaner ausgerichtet.
Das heißt, es steht eigentlich auch schon fest, dass Louisiana an die Republikaner gehen wird?
Das ist ziemlich sicher. Ist natürlich ein bisschen Nachteil in diesem amerikanischen System, wo in den allermeisten Staaten das so läuft, dass die Wahlmänner oder die Wahlleute nicht proportional gewählt werden, sondern dass ein Staat, wenn die Mehrheit sich dann für eine Partei entscheidet, dann komplett an diese Partei fällt.
Vielleicht da mal kurz eingehakt. Sie als Deutscher, der jetzt Amerikaner geworden ist, wie empfinden Sie dieses Wahlsystem?
Ich meine eigentlich, eine direkte Präsidentenwahl wäre sehr viel besser, wo also jede Person ihre Stimme abgibt und wo jede Stimme gleich gezählt wird. Dieses Wahlmännersystem, das war vor 200 Jahren sicher eine Notwendigkeit, aber das ist es heute auch genauso sicher nicht mehr und ich verstehe eigentlich nicht, warum man das noch weiter so macht.
Und wie denken Ihre amerikanischen Freunde darüber? Sind die der gleichen Meinung oder ist das eher wieder unsere europäische Sichtweise?
Das ist eher unsere europäische Sichtweise. Es gibt natürlich immer mal wieder Diskussionen, in denen man fragt, warum man das System eigentlich noch hat. Aber im Großen und Ganzen ist das halt so eine amerikanische Tradition und die wird weiter behalten und die wird auch nicht hinterfragt.
Die Wahlen heute, die Präsidentschaftswahlen in Louisiana, die sind anscheinend ja nicht so spannend, weil das Ergebnis möglicherweise einfach schon von vornherein feststeht. Es gibt aber auch noch andere Dinge, über die heute abgestimmt werden soll in Louisiana. Können Sie das erzählen?
Ja, natürlich. Man hat hier mehrere Malen Wahlen kombiniert und wir wählen zum Beispiel heute auch den Bürgermeister von Baton Rouge. Baton Rouge ist eine Stadt mit ungefähr einer halben Million Einwohner. Das ist natürlich sehr wichtig für uns. Aber dann muss man auch über Zusätze zur Verfassung abstimmen.
Zur Staatsverfassung von Louisiana.
Genau, zur staatlichen Verfassung hier. Und das ist also sehr wichtig, weil damit werden dann also schon auch Weichen gestellt, wie es uns dann in den nächsten Jahren geht. Das sind also viele Dinge finanzieller Art. Zum Beispiel gibt es da einen Zusatz, der bestimmt, dass die Geldmittel, die für Medicare, also hier für das Gesundheitssystem für ältere Leute, dass diese Geldmittel, die hier zur Verfügung stehen, nicht für andere Dinge verwendet werden dürfen. Und das wurde also jetzt zur Wahl gestellt, ob man damit einverstanden ist oder nicht. Anderer Zusatz, der geht über Waffen und das ist natürlich für mich als Europäer dann ein besonderer Knackpunkt. Im tiefen Süden ist man es gewöhnt, dass man also mit Waffen sehr offen und sehr leger umgeht. Also wenn man hier in einen Supermarkt geht, dann kann man da auch tatsächlich Pistolen oder Gewehre kaufen. Und jetzt versuchen allerdings die Leute, die sehr für Waffen sind, das dann in der Verfassung so zu verankern, dass man also Waffen im Prinzip überall hin mitnehmen darf. Im Moment ist es noch so, dass es bestimmte Gebiete in Louisiana gibt und die Universität, also Louisiana State University, ist eins davon, wo man keine Waffen tragen darf. Und das mögen dann also Leute, die zu dieser sogenannten Gun-Lobby gehören, nicht so sehr, weil das dann natürlich Freiheiten angeblich einschränkt.
Und haben Sie den Eindruck, dass diese Dinge auf Staats- oder sogar auf kommunaler Ebene, wie jetzt Waffengesetzgebung, die Leute mehr bewegen als die Fragen, die im Endeffekt auf Bundesebene dann an den Präsidenten geknüpft sind?
Wohl immer ans Individuum auch geknüpft. Und hier sollte man also nicht unterschätzen, dass im tiefen Süden natürlich die farbige Bevölkerung sehr, sehr stolz ist, dass wir den ersten farbigen Präsidenten haben. Und dementsprechend, also heute auch im Wahllokal, gab es sehr viele farbige Leute. Und für die ist diese Wahl sehr, sehr wichtig, egal wie das in Louisiana ausgeht. Ich glaube schon, dass es also gerade für diesen Teil der Bevölkerung unheimlich wichtig ist, dann zur Wahl zu gehen und ihre Wahl zum Ausdruck zu bringen.
Herr Leder, wir haben im Vorfeld der Sendung ein bisschen hin und her gemailt und ich habe aus den Mails den Eindruck gewonnen, wir haben es eingangs gesagt, Sie unterrichten Deutsch als Fremdsprache an der State University. Das ist für Sie nicht nur einfach ein Fach, in dem Sie eine Fremdsprache, nämlich Deutsch, den Studenten nahebringen wollen, sondern Sie verbinden da auch eine politische Mission damit.
Ja, es ist eigentlich, ich verstehe das eigentlich eher als eine kulturelle Mission, dass man also hier durchaus den Leuten auch versucht nahezubringen, dass es auch andere Modelle gibt, über die man nachdenken kann. Also wir haben zum Beispiel in meinem Kurs einige Wochen damit zugebracht, das deutsche Parteiensystem und die deutsche politische Landschaft ein bisschen zu durchleuchten. Meine Studenten müssen jeden Tag die Tagesschau anschauen und müssen versuchen, das auch zu verstehen, was die da sagen.
Und wie viel verstehen Sie davon?
Das ist sehr schwierig, aber ich habe Studenten, die sind jetzt zwischen dem fünften und dem siebten Semester in Deutsch. Und manche tun sich da schon nicht so hart, aber manche tun sich da sehr, sehr hart, das alles zu verstehen.
Und das Schöne ist, in Zukunft werden Ihre Studenten natürlich nur noch D-Radio Wissen hören. Ganz fantastisch.
Was aber wohl ein Problem ist, das haben wir im Vorfeld auch schon von Ihnen gehört, dass sozusagen die Unterstützung für diese Möglichkeit, Deutsch als Fremdsprache zu erlernen, immer weiter zurückgefahren wird. Also dass sozusagen das Deutsche als Fremdsprache an der State University nicht mehr an erster Stelle steht oder nicht mehr weit oben. Was könnte das für Folgen haben? Wie sehen Sie das?
Ja, also ich meine schon, das ist ein Problem in den USA generell. Das geht schon in den Schulen los, dass man also immer weniger Fremdsprachen unterrichtet. Die einzige Ausnahme ist Spanisch, logisch. Wir haben also eine ganz, ganz große spanisch sprechende Minderheit in den USA mittlerweile. Und das dehnt sich auch immer weiter aus. Aber ansonsten ist man hier nicht mehr drauf bedacht, Fremdsprachen zu lernen. Ich nenne das Monolingualismus, also nur eine Sprache. Das halte ich für sehr bedenklich, weil damit natürlich die Amerikaner als Weltmacht auch ein vollkommenes Desinteresse am Rest der Welt als wichtig und als Partner demonstrieren letzten Endes. Aber diese Schüler, die dann aus der Highschool kommen und bei uns an die Uni, müssen dann oft eine Fremdsprache nehmen. Normalerweise ist das dann wieder Spanisch, weil sie das schon in der Schule gehabt haben. Für Deutsch spezifisch ist das natürlich wirklich problematisch, weil die Sprache ja nicht nur ein Werkzeug ist, sondern weil die Sprache dann eben auch Interesse an der Kultur vermittelt, weil die Sprache auch in andere Fächer überschwappt. Wir haben zum Beispiel ein Sommerprogramm für Ingenieure entwickelt und die gehen mit uns jedes Jahr dann im Sommer nach Deutschland und besuchen dann verschiedene Firmen und Fabriken. Damit baut man natürlich dann auch ein Netzwerk auf, was letzten Endes, wenn man es also ganz pragmatisch sehen will, dann wirtschaftlich unheimlich wichtig ist. Und all das fehlt dann also den Deutschen letzten Endes, weil also Deutschunterricht eben immer kleiner wird und zu einer ganz kleinen Nischensprache wird.
Eine Einschätzung von Harald Leder. Er ist Hochschullehrer in Baton Rouge in Louisiana und er hat uns erzählt, wie es ist, als eingebürgerter Amerikaner zu wählen und wie die Stimmung überhaupt in dem Staat ist. Vielen Dank.